Moin, liebe Werder-Fans. Hier ist Nachspieldeich, die Werder-Analyse der Deichstube. Ich bin Alexandra von Lingen und spreche nach jedem Bundesligaspiel des SV Werder Bremen mit dem Reporter der Deichstube, der das Match live im Stadion verfolgt hat. Und ihr könnt mitmachen. Schickt eure Fragen nach den Spielen an die 0160 982 18884 und wir liefern die Antworten. Die gute Nachricht, die Bayern hat Werder für diese Saison endgültig hinter sich gelassen. Das war's dann aber auch, denn neue Punkte sind im Abstiegskampf auch nicht dazugekommen. 0:3 ging die Partie im Weserstadion aus und darüber wollen wir mit euch reden. Eure Nachrichten sind wie immer eingegangen unter der 0160 98213 mal die 8 und die 4. Und heute diskutieren wir, wie die Leistung der Mannschaft nach anderthalb Wochen unter Daniel Thun am Osterdeich einzuordnen ist, ob das Spiel trotz der Niederlage vielleicht sogar Mut macht und vor allem, wie künftig endlich wieder Tore fallen könnten. Im Sturm mit Worten heute mein Deichstubenkollege Bjarne Vogt. Moin Bjarne erstmal.
Grüße dich Alex, moin.
Was überwiegt denn jetzt bei dir nach dem Gang aus dem Stadion? Neue Zuversicht trotz 0:3 oder so eher das Gefühl, dass der Absturz einfach nicht stoppen will?
Gestern Abend war es tatsächlich eher das Gefühl, so ein bisschen eine Aufbruchstimmung. Ganz komisch eigentlich, wie gesagt, nach einer 0:3 Niederlage, aber trotzdem merkte man eigentlich allen Beteiligten auch in den Gesprächen an, so hey, das war vielleicht sogar ein Schritt nach vorne, wie gesagt, auch wenn es komisch klingen mag, weil eben diese Haltung auf dem Platz, eine sehr couragierte Leistung von allen Beteiligten, auch nach vorne, zweite Halbzeit, das wirklich phasenweise sehr, sehr ansehnlich aussah und eben im Vorfeld fairerweise gegen die Bayern auch niemand etwas großartig anderes außer irgendwie eine Niederlage erwartet hatte. Da wurden teilweise wirklich andere Zahlen spekuliert, weil irgendwie das Endergebnis aussehen könnte. Und trotzdem bleibt natürlich auch mit einem Tag später so ein bisschen die Erkenntnis, hey, es würden halt zumindest mal wieder ein Tor, würde Werder gut tun für so ein anderes Selbstverständnis. Über Punkte reden wir da noch gar nicht. Und deswegen, es sind gemischte Gefühle. Trotzdem bleibt irgendwie der Eindruck, dass es nicht so negativ war, wie es das Ergebnis ausgesagt hat.
Mhm. Ich bin da erstmal bei dir. Klar schürst du am Anfang immer Hoffnung vor so einem Spiel. Ne? Dann heißt es, naja, vielleicht kann man doch irgendwie so wie Augsburg agieren und zumindest einen Punkt entführen. Du sagst gerade so, das eine Tor hätte natürlich geholfen, mehr Selbstbewusstsein zu tanken an der Stelle. Das ist nicht ganz gelungen. Rosa hat uns das ganz wunderbar zusammengefasst. Moin ihr Lieben, was ich heute gesehen habe, gibt mir Mut für die nächsten Spiele. Es war nicht perfekt, aber es war eine Mannschaft. Und Rüdiger aus Berlin, der bringt noch den Zusatz, die Mannschaft zeigt Herz und Leidenschaft. Chancen haben wir, nur der Ball will nicht ins Tor gehen. Das Wichtigste ist aber, dass wir als Team auftreten. Das ist super. Und das war in den vergangenen Spielen nicht so. Hier liegt der große Unterschied. Mit dieser Einstellung von heute, wenn diese in den nächsten Spielen mitgenommen wird, können wir den Abstieg noch verhindern. Oder wie seht ihr das? Seht ihr es anders? Ja, gehst du konform? Ist da plötzlich mehr Team-Spirit auf dem Feld zu sehen? Und kann das dann auch der Schlüssel für die kommenden Wochen sein? Einer von vielen Schlüsseln, die du wahrscheinlich brauchst. Denn ich kann mir vorstellen, dazu gehören dann am Ende noch mehr Erfolgsfaktoren als nur dieser Team-Spirit, wenn er überhaupt zu fühlen war. Wie hast du es gesehen?
Ich wollte gerade sagen, das ist eher dann die Grundbasis dieser Team-Spirit. Ich würde sogar sagen, also den habe ich gestern gesehen zu 100% und trotzdem würde ich meinen, auch im Januar Spiele, ich erinnere mich an das 3:3 gegen Frankfurt zum Beispiel oder auch die 0:1 Niederlage in Leverkusen, da habe ich auch einen Team Spirit gesehen. Also da habe ich jetzt auch keine Mannschaft gesehen, die sich irgendwie total aufgegeben hat. Da kann man über Phasen sprechen gegen Hoffenheim oder vielleicht auch gegen Gladbach, wo es nicht wirklich gut zu sehen war, wo spielerisch halt auch eben dünn war, aber den Team Spirit, den habe ich in den vergangenen Wochen häufiger gesehen. Gestern war halt eben sehr bemerkenswert, wie viel die Mannschaft gelaufen ist, wie sie sich. Das hat Daniel Thune auch danach gesagt, wenn du mit 0:2 zur Halbzeit gegen die Bayern zurückliegst, dann gibt es viele Mannschaften und auch viele Werder-Mannschaften der Vergangenheit, die haben sich am Ende 5, 6 Dinger gefangen. Und das war halt gestern nicht der Fall und das war nicht nur nicht der Fall, weil die Bayern irgendwann einen Gang runtergefahren sind, sondern weil Werder eben die ganze Zeit 90 Minuten dagegen gehalten hat, wie gesagt, sogar zwischenzeitlich eigentlich das 1:2 machen muss. Und das ist, glaube ich, eine sehr bemerkenswerte Reaktion gewesen, weil in so einer Phase, wenn du 12, 13 Spiele in Folge nicht punktest, wenn du wieder keine Tore schießt, da kann es auch irgendwann die letzten 20 Minuten nach dem 0:3 sein, ey, dann ja, fällst du auseinander und bekommst dann eben am Ende diese 5, 6 Gegentore. Und dass das gestern nicht der Fall war, das sehe ich als sehr positiv an, dass es in dieser Mannschaft weiterhin stimmt, dass man sich dagegen stemmt und wehrt. Aber es wurde eben auch schon angeklungen, sobald nicht, solange, wenn nicht irgendwann langsam Punkte dazukommen, dann kannst du dieses Vertrauen auch in den neuen Trainer jetzt in diese Konstellation halt auch nicht ewig aufrechterhalten.
Ja, also es ist ganz spannend. Das heißt, wir können festhalten, die Spieler gehen so mit einem vielleicht auch gestärkten Rückgrat jetzt in die Spiele, seitdem Daniel Thun da ist. Ich meine, ein neuer Trainer, das bringt ja auch immer einen Effekt. Ganz spannend finde ich ja die Art und Weise, wie er agiert. Kann man sich übrigens nochmal anschauen in den Videos auf deichstube.de. Da sieht man, dass er mit sehr, sehr viel Ansagen im Training unterwegs ist, teilweise zweisprachig, einzelne Spieler immer wieder ja adressiert, sie sich vornimmt, und er hat den Spielern auch ganz klar gesagt in dieser Woche, das fiel immer wieder, dieses Wording, sie sollen diese Partie gegen die Bayern persönlich nehmen. Da habe ich mich gefragt, was genau meint er denn eigentlich damit?
Zum einen halt eben, dass jeder Spieler, weil die Bayern Manndeckung über den ganzen Platz spielen, also immer überall 1-gegen-1-Situation, dass jeder halt dieses persönliche Duell, das er mit seinem Gegenspieler hat, ja, ernst nehmen soll, konsequenter handeln soll, und eben zum anderen das, was ich eben auch schon angesprochen habe, mit diesem, dass du dann mal ganz schnell in so einer Phase vielleicht auch als Mannschaft denkst, ja gut, dann sollen es die Bayern halt heute nicht sein, die sind besser, dann kriegen wir hier 5 Dinger und dann fahren wir nach Hause, dass du da die Situation so persönlich nimmst, dass du diesen Gedanken gar nicht erst zulässt, sondern dass du die ganze Zeit denkst, hey nein, wir wollen hier heute mit aller Macht uns couragiert, gut verkaufen, gut aus der Affäre ziehen, im besten Fall sogar einen Punkt, 3 Punkte mitnehmen und halt nicht anfangen, uns in Selbstmitleid irgendwie ja, zu suhlen und die ganze Zeit, ach jetzt ist auch, jetzt kommen noch die Bayern in so einer Phase. Nein, die annehmen die Phase und wie gesagt persönlich so damit umgehen, um sie mit 100% umkehren zu wollen. Du hast eben diese Trainingseindrücke sozusagen geschildert. Da ist viel Energie da, das ist sehr, sehr viel Energie da, nicht nur von ihm, sondern auch von dem Team jetzt. Man merkt schon einen Energieumschwung in der ganzen Mannschaft, zumindest in den Trainingseinheiten, die wir sehen dürfen. Ist ja nicht alles öffentlich, aber in dieser Woche waren eben 2-3 Einheiten öffentlich, und da hat man schon gespürt, dass es in dieser Mannschaft auch mal gekracht hat auf dem Platz, und das gehört auch dazu in so einer Phase. Das ist ganz normal, also es ist gar nichts negativ gemeint, im Gegenteil. Ich finde sowas positiv in so einer Phase, wenn du auch mal Reibung hast, wenn du Diskussionen hast, denn dass das alles nicht an, dass diese ganze Phase an niemandem dort spurlos vorbei geht, das ist doch ganz normal, also verständlich, wäre auch schlimm,
wenn es nicht so wäre. Er hat ja auch einen komplett anderen Stil zu coachen als Frau Steffen, das war ja auch klar, das war ja auch einer der Gründe, warum man ihn geholt hat. Ich hatte so den Eindruck, das ist very American. Ich habe mich so erinnert gefühlt an so einen amerikanischen Sportfilm, weißt du, wo die Underdogs wieder getrimmt werden, jetzt kommt der große Meister. Das ist schon so seine Art, ne, mit der Mannschaft umzugehen. Also das seht ihr ja auch, denke ich, in der Kommunikation mit euch. Er ist einfach eine Antithese zu Horst Steffen. Oder ist das vielleicht auch zu viel rein interpretiert an der Stelle?
Ja, Antithese könnte fast schon einer zu viel sein, aber ich verstehe genau, woher du kommst. Also er ist schon jemand, und nochmal, du hast es eben schon angedeutet, warum auch bewusst gerade sich für so eine Art von Trainer entschieden wurde nach Horst Steffen, ne, den man super geschätzt hat intern und der auch intern mal anders konnte, als in der Öffentlichkeit aufgetreten ist. Auch das haben wir ja häufiger im Podcast mal besprochen, dass er nicht immer nur der liebe Horst war, sondern dass er auch intern mal auf den Putz hauen konnte, aber eben besonders öffentlich in der Kommunikation, auf den Pressekonferenzen, in den Interviews halt sehr zurückhaltend immer war. Auch seine Spieler selten in die Pflicht genommen hat. Und da ist Daniel Thun schon ein komplett anderer Ansatz, der eben auch sehr deutlich, sehr klar mit seinen Spielern öffentlich auch sofort sagt, was er von ihnen erwartet, der eben, wenn eben Trainingseinheiten sind, wo auch Kameras laufen, sich da auch nicht irgendwie scheut, wie du es eben beschrieben hast, da ja sehr, sehr deutlich zu werden, sehr klar in seiner Kommunikation. Aber das braucht Werder gerade. Also ich glaube, dass es ein sehr guter Ansatz ist. Ich glaube aber eben auch, für diesen Ansatz, damit du den langfristig halten kannst in so einer Mannschaft und auch bei Fans, brauchst du halt eben irgendwann diese Erfolgserlebnisse. Und dafür kommen jetzt sehr, sehr bald eben die Wochen der Wahrheit. Und wenn es da nicht Erfolgserlebnisse auf dem Platz gibt, in Form von Toren und Punkten, dann wird auch irgendwann diese Art von ihm ein bisschen ja, kritischer beäugt werden. Aber jetzt fürs Erste bringt sie neue Energie ins Team, und das kann nicht schlecht sein.
Ja, dann lass doch mal schauen, was er grundsätzlich für eine Handschrift hinterlässt, was seine Taktik angeht, auch die Aufstellung. Gestern hat endlich mal wieder Niklas Stark gespielt in der ersten Halbzeit nach ausgestandenen Hüftproblemen, nach 6 verpassten Spielen, endlich wieder auf dem Feld von Beginn an. Er ist, wie ich finde, ganz gut in die Zweikämpfe gegangen, hat für Organisationen in der Defensive gesorgt. Allerdings, er bekommt von dir dann auch nur ein ausreichend am Ende. Begründe uns das mal. Konnte konnte es in der Partie gestern keine bessere Note geben.
Ja, ich fand schon, dass er dann in ein, zwei Situationen man ihm diese fehlende Spielpraxis angemerkt hat, was aber ganz normal ist. Also das glaube ich, schreibe ich sogar in meine Note noch mit dazu, dass das total, woher soll der jetzt gerade Spielrhythmus haben? Der hat dreimal davor erst trainiert, also da sieht man auch den Stellenwert einfach von einem Niklas Stark innerhalb dieser Mannschaft. Der ist am Mittwoch wieder ins Mannschaftstraining nach so vielen Wochen eingestiegen und steht am Samstag sofort auf dem Platz. Musste dann ja auch in der Halbzeit raus. Also ich glaube, fitnesstechnisch ging es dann noch nicht länger. Wir warten da jetzt, ob es da noch irgendwie ein Update gab. Aber jetzt gestern zumindest abends keiner mehr von irgendeiner Verletzung gesprochen, sondern ich glaube, das war klar, okay, der hat jetzt 45 Minuten im Tank, da gibt er alles und dann wechseln wir danach. Das hat er vollkommen in Ordnung gemacht und ich glaube, er ist einer von vielen. Wir sprechen ja gleich auch noch über Felix Agu zum Beispiel. Die Werder sehr, sehr gut tun, dass sie wieder zurück sind. Also Niklas Stark und auch ein Amos Pieper waren, glaube ich, die ersten beiden Namen, die Daniel Thune vor anderthalb Wochen genannt hatte, wo es darum ging, hey, welche Spieler, worauf freust du dich jetzt bald wieder, welche Spieler zurückkommen, welche Führungsachsen willst du auf dem Platz sehen? Und da hat er sofort über beide gesprochen und meinte, hey, die haben gefühlt zusammen über 400 Bundesligaspiele, von denen müssen wir zehren, das muss uns Mut machen, dass die zurückkommen und deswegen ein guter, solider Auftritt von Starki, aber jetzt es war der Anfang.
Naja, er muss ja auch, wie du schon sagst, erstmal wieder reinkommen. Was bei der Aufstellung gestern ja sofort ins Auge fiel, da war ein bisschen Bewegung drin, ne? Justin Ginmar begann auf der rechten Außenbahn, Marco Gröll rückt ins Sturmzentrum, Felix Agu, hast du gerade gesagt, endlich wieder in der Startelf zurück. Seit Oktober, ne? Das erste Mal von Beginn an aufgestellt. Mhm. Und das war wirklich eine klare Justierung von Daniel Thune. Jan aus Berlin schreibt uns zur taktischen Umstellung. Wir haben besser gespielt, als vermutlich die meisten erwartet haben. Und wir sind nach dem Doppelschlag nicht auseinandergebrochen. Im Gegenteil, mit Agus Schuss und Gröls Kopfball wäre der Anschlusstreffer absolut verdient gewesen. Mir hat der Ansatz mit dem schnellen Agu und Ginmar auf den Außen sowie der Doppelzehn mit Schmid und Puertas richtig gut gefallen. Ja, jetzt die Frage, war das für dich tatsächlich der richtige Ansatz, mehr Tempo über Außen zu bringen und mehr Kreativität zwischen den Linien? Ist das gut aufgegangen?
Wir haben uns tatsächlich am Anfang auch etwas gewundert, weil ja dadurch, dass Justin Ginmar da auf die rechte Seite gerückt ist, halt Yuki Sugawara zum allerersten Mal, seitdem er bei Werder nicht in der Startelf stand. Und das war schon so am Anfang, wo man dachte, okay, den gegen den Luis Diaz, dann Justin Ginmar gegen Diaz, das wird ein spannendes Duell werden. Ich finde, beide Außenbahnspieler, besonders eben Felix Agu, hat ein super Spiel gemacht gestern. Justin Ginmar hat eine stärkere zweite Hälfte gespielt, hat es in der ersten Halbzeit ein, zwei ein bisschen gebraucht. Aber ich fand den Ansatz nicht verkehrt. Und ich glaube, auch Daniel Thune hat ja danach erwähnt, dieses 3-4-2-1-System, was er da gespielt hat, dass ihm das gut gefallen hat, dass er sich das vorstellen kann, auch dass das eine Option für die nächsten Wochen wird und oder beziehungsweise bleibt. Und ich fand Werder dadurch zumindest eben in der Phase, besonders nach der Pause, sehr, sehr beweglich, sehr agil nach vorne, auch mal mit schnellen Läufen in die Tiefe, all das, was so ein bisschen gefehlt hat in den letzten Wochen, wo es sehr statisch alles war, das Bremer Spiel. Das fand ich mal eine neue Aktion. Die Bayern haben es zwar eben auch hergegeben, das muss man fairerweise auch dazu sagen, ist eine Mannschaft, ich glaube, die haben immer in einfach Höhe Mittellinie verteidigt. Also die geben ja dir so viel Platz normalerweise. Das wird auswärts beim FC St. Pauli in der nächsten Woche deutlich weniger Platz geben. Die werden sehr, sehr viel tiefer stehen. Deswegen mal schauen, ob das dann immer noch der richtige Ansatz ist. Ich fand es aber für das Spiel gestern nicht verkehrt ausgewählt.
Und wie fandst du Schmid und Cameron Puertas auf den Positionen? Ich meine, da spielen sie ja normalerweise auch. Puertas allerdings ja normalerweise überhaupt nicht in der Startelf. Das war neu.
Ja, das ist genau, dann beide natürlich gestern unglaublich viel gerannt, muss dann halt gegen die Bayern auch eine Phase lange den Ball hinterher rennen, wo du viele Meter machst. Beide waren sehr bemüht, wirklich sehr, sehr bemüht. Es fehlt halt immer noch das, wie gesagt, da ist gestern jetzt in die Münchner nicht das Paradebeispiel für, aber es fehlt natürlich bei beiden immer noch diese letzte Aktion im letzten Drittel. Romano Schmid hat eben diese große Chance aufs 1-2, glaube ich, so rund um die Stundenmarke, wo sein Abschluss dann zu zentral gerät. Und das ist halt immer noch für mich so dieser Makel an den beiden, weil, dass die viel unterwegs sein können, dass sie gegen den Ball super fleißig sind, dass sie auch mit dem Ball mal eine tolle Aktion haben können, das erwarte ich von denen noch irgendwo. Mhm. Also das sind, ne, dafür sind es halt eben zwei Spieler, die normalerweise den Unterschied in dieser Mannschaft ausmachen sollen. Und das tun sie halt für mich immer noch zu selten. Also beide gestern fleißmäßig kannst du da überhaupt nichts dran meckern, aber den Unterschied machen sie halt eben weiterhin nicht. Und das ist so dieser letzte Schritt, den ich besonders von einem Romano Schmid, aber natürlich auch von einem Cameron Puertas mir nicht nur erwünschen, sondern eigentlich auch erwarten würde.
Dann hören wir doch mal, schlage ich vor, wie unser Deichstubenfreund Tobi Escher die Partie gelesen hat. Nicht, dass du es nicht könntest, ja, aber er hat ja diese hohe Kunst der tiefen Räume. Ich weiß nicht, ob du schon davon gehört hast.
Absolut, absolut. Tobi messe ich mich da gar nicht. Das ist vollkommen in Ordnung, dass er das, er darf das Ganze zerlegen.
Auf keinen Fall würde ich mir da die Finger verbrennen. Also ich reihe mich da genauso wie du hinter ihm ein, weit hinter ihm. Also hören wir doch mal, was er aus seiner Expertise heraus zu sagen hat.
Die Nachspieldeich-Taktikanalyse mit Tobias Escher.
Werder-Fans fragen sich zu Recht, wie möchte Trainer Daniel Thiun spielen lassen? Das Spiel gegen Bayern München hat ein paar weitere Andeutungen gegeben, aber sicher sein kann man sich noch nicht. Das Spiel gegen die Bayern ist immer etwas sehr Besonderes. Der Gegner ist sehr stark. Man weiß, man wird mit wenig Ballbesitz da rauskommen. Werder hat in den ersten Minuten versucht, mit einem hohen Pressing gegenzuhalten. Nominell hat Werder mit einem 5-2-3 begonnen, wobei Justin Ginmar als Rechtsverteidiger der Fünferkette zum Einsatz kam. Als solcher schob er im Pressing aber auch immer wieder weit nach vorne. Also am Anfang hat Werder versucht, mannorientiert die Bayern zu stellen. Auch Stay ist immer wieder rausgeschoben. Das hat zu einigen guten Ballgewinnen geführt. Nach und nach haben die Bayern jedoch die Kontrolle über das Spiel übernommen. Da haben sie es immer wieder geschafft, mit den einrückenden Außenverteidigern eine Überzahl herzustellen und Werder noch weiter nach hinten reinzudrängen. Zwei Fehler von Linn, der zu einem Elfmeter und zu einem hohen Ballgewinn der Bayern geführt haben, haben dann das 2-0 für die Bayern besorgt. Und bis zur Pause plätscherte das Spiel vor sich hin. Nach der Pause hat Werder nochmal einen Angriffsversuch gestartet. Mbangula und Grüll haben dann so ein bisschen versucht, sich abzuwechseln auf der linken Seite. Man hat auch versucht, Ginmar ein bisschen höher ins Spiel reinzubekommen. Auch Agu hat nach vorne geschoben. Man sah auch ein taktisches Element, das man noch aus den Zeiten unter Ole Werner kennt, nämlich Flanken an den zweiten Pfosten. Werder hat versucht, auf der linken Seite vor allen Dingen Überzahlen herzustellen und dann von dort aus den Ball an den freien zweiten Pfosten zu schlagen und von dort dann aufs Tor zu kommen. Das hat zu einigen Chancen geführt, aber nicht zu einem Tor. Die Werder-Offensive hat auch nicht lange angehalten. Ab der 60. Minute war eigentlich dann das Spiel entschieden. Die Bayern haben es kontrolliert und dann auch das 3-0 gemacht. Und aus Werder-Sicht kann man sagen, es war eine gute Leistung, eine engagierte Leistung, wo noch viele Fragezeichen bleiben. Und ich bin sehr gespannt, wie die Mannschaft sich in der kommenden Woche aufstellen wird.
Ja, ist ja so ein bisschen der Tenor, den wir seit Wochen hören. Erstmal danke, Tobi. Die Frage ist ja, welches Fazit wird Daniel Thiun denn jetzt aus dieser Partie ziehen? Also welche Konsequenz wird der Spielverlauf gestern auf die Taktikentscheidung der nächsten Wochen haben? Wird er so weitermachen, daran festhalten?
Ja, wie ich es eben schon angedeutet habe, ich glaube, es hat ihm schon ganz gut gefallen, diese taktische Ausrichtung. Ich glaube, er ist auch einfach jemand, der besonders vorne in der Offensive mit sehr, sehr viel Schnelligkeit hantieren möchte. Und es war für mich gestern wichtig zu sehen, ich glaube, das war für alle da draußen, dieses Freiburg-Spiel. Danach wurde ja schon ganz viel darüber gesprochen, hey, eigentlich hat sich doch gar nichts verändert. Also die Mannschaft hat personell und auch von der Struktur genauso gespielt wie unter Horst Steffen noch. Das wurde halt danach begründet mit, hey, Daniel Thiun hat sich zwei Trainingseinheiten davor angeguckt und halt auch viel noch auf die Co-Trainer Duarte Groß gehört, der eben unter Steffen auch schon da waren. Und das war, glaube ich, jetzt gestern wichtig für alle zu sehen. Ey, er traut sich Veränderungen personell vorzunehmen, aber auch eine andere Grundordnung zumindest ein bisschen andere Grundordnung zu spielen. Er traut sich, ein bisschen mehr Schnelligkeit in die Offensive zu bringen. Samuel Bangula, der zur Halbzeit dann kam, der nochmal für sehr viel frischen Wind gesorgt hat. Ne, also er traut sich auch frühzeitig zu wechseln. Auch das ja ein Thema rund um Werder seit vielen Jahren. Ne, ich glaube, gestern waren rund um die 65. Minute schon fast alle Wechsel getätigt worden. Ne? Also, dass so ein bisschen mehr Schwung reinkommt und auch das hat er gestern nochmal betont. Er hat einen sehr breiten Kader. Er hat sich jetzt versucht, besonders in zwei Spielen eigentlich fast alle Spieler einmal zum Einsatz zu bringen, um sich alle Optionen mal anzuschauen, um jetzt danach zu entscheiden für diese kommenden wichtigen Wochen, okay, welche Optionen sind ihm die liebsten? Und das finde ich gar nicht so verkehrt, diesen Ansatz. Er muss halt jetzt dann nur irgendwie so fruchten, dass er halt eben gegen St. Pauli im besten Fall diese besten ersten Elf dann auch findet und aufstellt.
Ja, klar. Was mich ja so ein bisschen überrascht hat, insbesondere nach den Schlagzeilen der Woche, dass Bangula nicht aufgestellt war. Denn offensichtlich gab es ja ein Gespräch unter der Woche, das auf jeden Fall gesucht wurde von Daniel Thiun, weil er gesagt hat, er will auch nochmal bilateral mit den Spielern sprechen und nochmal hören, wie ist so die Erwartungshaltung, wie schauen sie auf die letzten Wochen. Da kam ja offensichtlich so ein Stück weit raus, dass Bangula sich nicht richtig gut abgeholt gefühlt hat oder gesehen gefühlt hat. Vielleicht kannst du uns das auch noch mal ein bisschen zusammenfassen, dieses Gespräch. Vor dem Hintergrund dachte ich eigentlich, er würde sich in der Startelf wiederfinden. Mitnichten.
Also ich glaube, also er hat mit ganz vielen Spielern Einzelgespräche geführt, was jetzt gar nicht so untypisch ist, wenn ein Trainer neu kommt, aber Daniel Thun, wie gesagt, sich die Zeit dafür genommen hat und der Unterschied halt eben ist, Daniel Thun sowas öffentlich auch preisgibt, ne? Also das, da hat ein Horst Steffen hat sich genauso viele Einzelgespräche geführt, hat aber eben sehr wenig drüber gesprochen und ich glaube, es ging zum einen darum, über das, wie fühlte sich Bangula abgeholt, aber zum anderen auch, wie war das erste halbe Jahr für ihn eigentlich im Ausland, ne? So, er ist ja gerade auch frisch Vater geworden, ist gerade mal 22 Jahre alt, ne? So, wie, was war persönlich vielleicht auch bei ihm los das letzte halbe Jahr. Warum konnte er eben dieses absolut, das Talent, was doch, glaube ich, jeder in ihm sieht, das Potenzial, was jeder in ihm sieht, eben noch viel zu unkonstant abrufen. Und ich glaube, da haben die beiden versucht, so ein bisschen den Draht miteinander zu finden, eben aber auch, weil Daniel Thun die ersten Trainingstage von ihm nicht gefallen haben. So, das hat er öffentlich schon klar gemacht. Er hat gesagt, hey, das, da hätte ich mir mehr gewünscht von ihm, mehr Einsatz, mehr Wille, mehr Überzeugung, weswegen er in Freiburg eben auch nicht gespielt hat. Da hat ihm auch die Einwechslung von ihm nicht wirklich getaugt. Und ich glaube, das war schon nochmal so das Zeichen jetzt, hey, für 90 Minuten oder für von Anfang an reicht es bei dir noch nicht, aber ich vertraue dir halt eben, dich jetzt schon sofort zur Halbzeit zu bringen und überzeug mich, gib mir was. Und ich fand, dass er zumindest in Phasen ihm was gegeben hat, was gezeigt hat, wieder in Dribblings gefährlich wurde. Auch da jetzt gestern nicht in der allerletzten Konsequenz, auch nicht das Tor gemacht, aber eben zumindest angedeutet hat, dass das Gespräch was gebracht haben könnte.
Wer ja gestern nichts geben konnte, ganz einfach, weil sie 90 Minuten auf der Bank gesessen haben, waren die zwei Mittelstürmer, nämlich Keke Top und Milosevic. Das war eine bewusste Entscheidung des Trainers, die aber beim einen oder der anderen Fragen aufgeworfen hat. Was wollte er damit erreichen? Einfach eine klare Antwort setzen in diesem Spiel gegen die Bayern, wo man vielleicht eh nicht viel machen kann vorne. Naja, wir hören mal rein, schlage ich ganz einfach vor. Auf der Pressekonferenz wurde nämlich genau das thematisiert und hier hört ihr, wie der Coach seine Überlegungen erklärt hat.
Am Anfang war es sicherlich der Matchplan. Wir haben die Münchner verteidigen sehr mannorientiert. Die Idee war halt, mit einem Spieler auch in der Neun zu agieren, der vielleicht dann auch binden kann. Ja, Marco Grüll macht es gut, ist viel in Bewegung, kann vielleicht auch die Innenverteidiger ein Stück weit mehr beschäftigen. Ich glaube, gegen Kim, Upamecano oder Tah ist es auch unabhängig davon, ob man jetzt 2,20 Meter ist oder 1,70 Meter, immer schwer, dann auch stabil zu bleiben. Wir wollten die Räume dahinter freiziehen, damit wir mit Justin und mit Felix reinrennen können oder tief rennen können. Und am Ende sind alle Auswechslungen halt auch geschuldet den Spielern, die vielleicht nicht mehr fit waren oder kaputt waren. Felix musste raus, Niklas musste zur Halbzeit raus, Karim Koulibaly musste einfach raus, Justin war auch komplett satt. Ja, und ein Stück weit wollte ich Jens Day noch vor der gelben Karte schützen, der fünften gelben Karte. Zu dem Zeitpunkt, glaube ich, eine gute Entscheidung, auch Patrice dann zu sehen. Und deswegen keine Möglichkeiten, den sechsten oder siebten Slot zu nutzen, um dann im Sturm nochmal was zu verändern. Jeder hat die Chance, sich zu zeigen und das auch in Zukunft. Aber klar, war es jetzt eine Entscheidung für die anderen und nicht gegen die beiden Stürmer.
Ja, also Thun betont hier, die Wechsel seien tatsächlich den Ereignissen auf dem Feld geschuldet. Keine eindeutige Entscheidung gegen die beiden Mittelstürmer gewesen. Aber man muss sich ja auch mal fragen, wenn am Ende die Durchschlagskraft fehlt und wir haben eingangs gesagt, ein Tor hätte ja auch ein Stück weit was fürs Selbstbewusstsein tun können, dann muss man sich ja vielleicht auch mal fragen, ob man sich mit der Startelf taktisch dann selbst die Option genommen hat, Impulse zu setzen, die nötigen, die du auch brauchst für die nächsten Wochen.
Absolut. Wie gesagt, ich finde seine Erklärung trotzdem schlüssig in dem Punkt, was jetzt das Bayern-Spiel angeht, mit dem ein Starki, der raus muss irgendwann, ein Felix Agu, die halt beide einfach fitnesslevelmäßig nicht länger als 45 und 60 Minuten spielen konnte, und Jens Day, den du vor der gelben Karte schützen willst. Ich finde eher spannend, was jetzt mit Top und Milosevic passiert, wie du eben erst schon ansprichst, in Bezug auf die nächsten Wochen. Milosevic, beide Spiele jetzt eigentlich gegen, glaube ich, Freiburg kam in der 88. Minute, gegen die Bayern überhaupt gar nicht auf dem Platz gestanden. Das ist schon irgendwo verwunderlich, weil er eigentlich ja eben dieser Spielertyp jetzt sein sollte, der Werder mit den Toren weiterhilft. Was wir so hören, auch wenn man mit Peter Niemeyer gestern nach dem Spiel spricht, alle betonen immer, okay, das ist immer noch ein junger Spieler, der braucht eben ein bisschen Zeit. Wo ich mir dann immer denke, na gut, aber den habt ihr im Winter geholt und ihr wusstet, den habt ihr nur ein halbes Jahr und ihr braucht unbedingt Tore. Da brauche ich dann keinen Spieler, der Zeit braucht. Ne? Und das, was wir im Training sehen, der bringt absolut Ansätze mit. Es fehlt vielleicht in ein, zwei Situationen noch so ein bisschen dieses Durchsetzungsvermögen, was so ein bisschen besser sein könnte. Hat ja aber gegen Frankfurt unter anderem auch schon gezeigt, dass er A, weiß, wo das Tor steht und dass er B, auch einen Impact aufs Spiel haben kann. Ein Keke Top genau das Gleiche, der gegen Gladbach sich endlich mal belohnt hat, dann aber in Freiburg sich nicht so wirklich aufdrängen konnte, nicht wirklich viel Werbung für sich machen konnte. Es bleibt halt einfach es bleibt in dieser Saison so, dass diese Mittelstürmer-Thematik sich wahrscheinlich vermutlich bis zum Ende der Saison durchziehen wird. Werder braucht aber eben diese Position. Marco Grüll hat es gestern nicht schlecht gemacht gegen die Bayern, trifft dann noch einmal den Pfosten. Das wäre natürlich auch für ihn wichtig gewesen, mal wieder so ein Tor. alleine es nur immer Mittelstürmer festzumachen, wäre zu wenig. Das ganze Team muss offensiv besser werden, muss mehr Tore schießen, muss gefährlicher werden, konsequenter. Aber es hilft für Werder eben nicht, wenn das Zeichen gegen die Bayern ist, dass beide Mittelstürmer 90 Minuten auf der Bank bleiben. Egal, ob es mit Verletzungen zu erklären ist oder nicht. Es hilft als Zeichen in die Mannschaft rein nicht. Weil wie brauchst du da vorne jemanden, der sich da festsetzt? Entweder ist es jetzt Marco Grull oder aber einer von den beiden müsste es ab nächster Woche werden.
Ja, da sind wir mal gespannt, also wie viel Bewegung da drin ist. Übrigens, ich meine, wir haben vor ein paar Wochen darüber gesprochen, da braucht man in diesem Podcast nur zurückspulen in den letzten Folgen, ja. Es war meine These, dass ich gesagt habe, ich sehe schon, dass der Milosevic kommt, uns helfen soll, ja, als Feuerwehrmann. Und am Ende heißt es im Mai, ja, der muss sich noch ein bisschen einspielen. Also ich, just saying, ja?
Das ist ein Punkt, den muss man schon kritisch beäugen. Also das ist allen klar gewesen, dass du, wenn du im Winter jetzt nochmal was machst, nach dieser ganzen Victor Boniface-Thematik, dann brauchst du da einen Stürmer, der, wie gesagt, im besten Fall Spielpraxis hat. Die hatte er. So, das war auch wichtig bei dem Transfer. Der hat in Serbien ein Jahr durchgespielt, der hat auch ein Jahr super Leistungen mit vielen Toren geliefert. Eben aber, und das ist nicht despektierlich gemeint, aber eben in der serbischen Liga. Die ist nicht so zu bewerten wie die Bundesliga. Hat davor beim VfB Stuttgart, glaube ich, 5-6 Mal irgendwie für 20 Minuten auf dem Platz gestanden. Das war's. Und dass der jetzt noch Zeit braucht mit 20 Jahren, das ist ihm ja überhaupt gar nicht vorzuwerfen. Es ist nur so kritisch zu betrachten, dass das auch den Verantwortlichen, wenn denen das auch öffentlich so klar wird und sagen, hey, ja, dass der eben jetzt nicht sofort in den ersten Wochen dort Stammspieler sein wird, das war uns schon bewusst. Naja, aber Leute, das hättet ihr gebraucht im Kader, genau diesen Spielertyp. Der ist im Winter auch mit den finanziellen Möglichkeiten super schwierig zu finden, das verstehe ich schon. Trotzdem ein Ansatz, der mal wieder Fragen aufwirft.
Aufwirft, genau. Was vielleicht kleinere Fragen aufwirft, so zumindest würde ich es bewerten, aber ich will gar nicht vorweggreifen, ist der Spieler, den wir jetzt in den Blick nehmen, der nämlich maßgeblich an der Entstehung des ersten Gegentores beteiligt war und auch vom zweiten Kane-Treffer nicht so gut aussah, Senelin, der Schoko-Bremer dazu.
Senelin, ich weiß nicht, also ich kann mir als Sechser gegen Bayern München nicht so eine Fehler erlauben. Das geht nicht. Und das macht er häufiger in letzter Zeit. Also Fehler zu produzieren, Fehlpässe direkt vor der Abwehr und so weiter und so weiter. Mal lieber den Stay dahinstellen.
Wie bewertest du Lienens Auftritt? Also gerade auf der 6 ist ja das Risiko besonders hoch. Und da muss man auch sagen, leichte Fehler werden von den Bayern schnell bestraft. Sprechen wir tatsächlich über eine Phase, in der ihm vielleicht etwas Sicherheit fehlt? Oder war die Partie gestern schlichtweg ein gebrauchter Tag für ihn?
Ich würde sagen, die ersten 25, 30 Minuten waren ein sehr gebrauchter Tag für ihn. Also das sieht vor beiden Gegentoren am Ende nicht gut aus. Ne? Verliert, glaube ich, vor dem ersten Gegentor auch schon den Ball und fault dann am Ende, ist er am Ende derjenige, der Lennart Kahl von den Beinen holt, auch wenn fairerweise vorher Koulibaly und Friedel da auch schon nicht wirklich, also sich haben vernaschen lassen von ihm. Ist Lien der ein bisschen zu ungestüm dann in diesen Zweikampf reingeht. Ja, und vom zweiten Gegentor will er diesen Ball da irgendwie lang weg befördern, trifft das Bein, glaube ich, von Harry Kane war es. Sieht bei beiden Treffern nicht gut aus. Daniel Thun hat es danach gesagt, das ist so ein bisschen die Blaupause dafür, wie es gegen die Bayern für uns nicht laufen soll, ne? Wie wir es nicht machen dürfen, weil genau gegen diesen Gegner wird das alles sofort brutal bestraft. Ich sehe es auch ein bisschen so, dass Lien in den letzten Wochen, besonders im Aufbauspiel, häufiger Patzer drin hat, häufiger Fehler drin hat. Die wurden halt eben nicht immer bestraft. Weswegen bisher es vielleicht noch nicht so aufgefallen ist. Was Daniel Thun gestern trotzdem richtig angemerkt hat, ist die Reaktion, die er darauf hat. Also er hat ja danach noch relativ schnell eine gelbe Karte geholt. Wir durften danach mit ihm sprechen. Da hat er gesagt, ey, Leute, ich mache da keinen Hehl draus. Nach meinen beiden Fehlern war ich so gefrustet, ich musste einfach mal jemanden umtreten. Das fand ich auch mal relativ charmant, dass jemand das mal so sagt. Also ich hatte einfach ein bisschen Wut. Ich wollte mal einmal grätschen. So hat er es ausgedrückt. Ich wollte einfach mal einmal grätschen. Soll natürlich nicht passieren. Trotzdem finde ich es irgendwie authentisch. Wie er dann aber eben mit dieser Situation umgeht, 70 Minuten weiter zu spielen, du hast eine gelbe Karte im Rücken, du hast diese beiden Fehler produziert, die dir sehr wahrscheinlich halt eben das Spiel gekostet haben, da hat er dann eine wirklich vernünftige Leistung gezeigt danach, war eine sehr stabile Leistung, musste in der Dreierkette plötzlich noch links und rechts aushelfen, also sogar noch in Positionen, wo er normalerweise nicht zu Hause ist, da ziehe ich schon meinen Hut vor und das hat auch Daniel Thun gestern betont und trotzdem muss man eben sagen, diese beiden Fehler gestern, die haben Werder nicht weitergeholfen, sondern ja, das Spiel sehr, sehr frühzeitig zugunsten der Bayern entschieden.
Dann schlage ich vor, setzen wir jetzt mal die Puzzleteile zusammen und fragen uns, inwiefern die Mannschaft gewappnet ist für die entscheidenden Wochen, die jetzt anstehen. Yannick, schreibt dazu: Ich finde die These der Deichstube, dass mehr drin gewesen wäre, wenn Bremen nicht seit 11 Spieltagen auf einen Sieg warten würde, sehr gewagt. Es waren zwar insgesamt mehr Abschlüsse, die zumindest mal auf das Tor gekommen sind, aber meines Erachtens war da nicht viel Zwingendes dabei. Und um etwas mitzunehmen, müsste der Ball mal im Netz zappeln. Dafür fehlt uns aber der Stürmer, der das Tor auch macht. Lien war ein Totalausfall. Mir fehlt aktuell die Fantasie, irgendetwas zu erkennen, was Bremen vor dem Abstieg rettet. Tja, ganz grundsätzlich, reicht jetzt eine strukturelle Verbesserung im Spiel, die wir in Phasen gesehen haben, überhaupt aus, wenn vorne der Unterschiedsspieler fehlt? Also den Faden würde ich gerne nochmal aufnehmen. Oder wir können es auch anders fassen in der Frage, wer soll jetzt gegen St. Pauli die Tore machen? Wen siehst du in der Pflicht? Und wer sollte auch mindestens mal in der Startelf stehen? Also ist es dann ein Milosevic, den wir da jetzt brauchen? Du hast eben gesagt, Keketop oder Milosevic. Wenn du dich entscheiden müsstest, wer würde es sein? Wir sind beim Casting, du darfst entscheiden. Du hast die Bilder für die Spieler.
Einfach allein, weil wir jetzt, wie gesagt, schon häufiger mit über ihm gesprochen haben und ich es gerne nochmal sehen würde, weil er, glaube ich, bisher nur ein einziges Mal von Anfang an spielen durfte, würde ich gerne Milosevic einmal von Anfang an sehen, ja.
Okay, klare Aussage. Mehr ist dazu auch nicht zu sagen an der Stelle oder würdest du dann doch nochmal gerne irgendwie?
Nein, wer soll die Tore machen? Am Ende des Tages sind in der Offensive dort alle gefragt. Natürlich würde ich mir erwarten, was ich eben schon betont habe, dass ein Romano Schmid mal wieder ein Tor, beziehungsweise überhaupt sein erstes Tor in der Saison aus dem Spiel heraus macht. Er hat ja 2 Elfmeter am Anfang der Saison reingemacht. Natürlich würde ich Samuel Bangula von Anfang an sehen, einfach nur, weil ich mir jetzt nochmal anschauen möchte, wie geht er jetzt damit um unter Daniel Thunos, sein erstes Spiel von Beginn an, weil er eben immer wieder vielversprechende Ansätze zumindest zeigt. Natürlich kann man über einen Cameron Puertas sprechen, der bisher noch keinen einzigen Scorer auf dem Punkt hat. Also die sind alle gefragt. Am Ende des Tages, ich glaube, in der jetzigen Situation ist es sehr schwierig bei Werder zu sagen, hey, der eine, der muss dann funktionieren, wie man jetzt vielleicht die letzten Jahre gesagt hat, wenn Duxch und Weiser auf dem Platz sind, dann wird schon einer von denen irgendwie die letzte Vorlage oder den letzten Ball über die Linie drücken. Ja, das funktioniert eben diese Saison bei Werder so nicht. Deswegen ist die ganze Offensive gefragt. Ich sehe es aber ähnlich zu deiner Frage davor noch mit diesen, ja, es waren gute, vielleicht sogar vielversprechende Ansätze gegen die Bayern über Phasen des Spiels zu sehen. Nicht über 90 Minuten, aber in Phasen des Spiels. Aber das ist, wie gesagt, erst der Anfang. So, und ab jetzt gilt es, egal wie, diese nächsten 2, 3 Spiele zu punkten. Im besten Falle immer dreifach, weil das brauchst du, um am Ende eben diese 3 Mannschaften hinter dir zu lassen. Und das bieten die Gegner auch her. Ich sehe Werder weiterhin qualitativ stärker als den FC St. Pauli und auch stärker als den FC Heidenheim. Aber das musst du dann halt eben jetzt auch auf den Platz bringen. Und da ist jeder in dieser Mannschaft gefordert, das die nächsten 2 Wochen aufzuzeigen.
So, Bjarne ist damit auch part of the American Sports Film. Ich merke das schon hier. übrigens, Dennis aus Nordenham, der sieht das ähnlich. Also der hat uns eine wirklich lange Nachricht geschickt. Vielen Dank dafür. Du hast dich da abgearbeitet an individuellen Fehlern, die du aufgemacht hast. Viele davon haben wir heute schon besprochen. Um dann aber hiermit abzuschließen, ich zitiere: Ich hoffe einfach, dass wir mit 2 dicken blauen Augen davonkommen und wir die Klasse halten. Ob über Platz 16 oder vielleicht mit Glück über Platz 15. Meine Hoffnungen liegen einfach auf Tune, der, wie ich finde, einen sehr guten Eindruck macht und der Mannschaft jetzt schon ein bisschen Leben eingehaucht hat. Ja, wir haben ja jetzt schon viel über ihn gesprochen, seit 10 Tagen im Amt, wirbelt rum. Macht er jetzt schon den Unterschied zu Horst Steffen? Also nimmst du dieses neue Leben in der Mannschaft auch wahr, mal abgesehen davon, dass er sowieso mit jedem Spieler nochmal spricht, die mit auf die Reise nimmt und eine andere Ansprache hat als sein Vorgänger?
Ja, wie gesagt, schon. Was ich vorhin aber betont habe, nochmal, das Team war jetzt nicht so, dass es sich dass es irgendwie auseinandergefallen ist unter Horst Steffen. Ne? Also das ist mir schon wichtig zu betonen. Das war eine andere Ansprache, das war vielleicht auch ein anderer öffentlicher Eindruck und auch zum Schluss gab es eben für mich berechtigterweise diesen Schritt, dass man ihn entlassen hat, auch wenn er nicht das alleinige Problem war, das haben wir aber auch schon besprochen. Aber ich erlebe halt eben eine neue Energie, besonders im Training und auch im Team in den letzten Tagen. Diese letzte Woche war, glaube ich, wirklich positiv für Werder. Die erste richtige Woche eigentlich ja von Daniel Thun in Bremen, wenn man so ehrlich ist. Und ich glaube, darauf lässt sich aufbauen. Aber wir können darüber so viel reden, wie wir wollen. Wenn du nächste Woche am Sonntag in Pauli verlierst und dadurch auf einen direkten Abstiegsplatz rutscht, dann wird dieser ganze positive Ansatz wieder zunichten sein. Also es geht jetzt, das ist ein absolutes Muss-Spiel, das ist ein 6-Punkte-Spiel und kann diese ganzen Floskeln nehmen. Davon wollte gestern bei Werder zwar, ja zumindest öffentlich keiner was wissen, sie haben es alle versucht, zwar dieses Spiel so ein bisschen den Druck zu entziehen, was auch verständlich ist öffentlich, würde ich an ihrer Stelle genauso machen. Aber von außen ist das, glaube ich, seit Wochen klar, das sind die Wochen der Wahrheit, die Wochen der Endspiele, die jetzt anfangen. Und da musst du, egal wie du es am Ende machst, die Punkte holen, um dich frühzeitig aus diesem Schlamassel wieder rauszuziehen und mal wieder ein Erfolgserlebnis zu haben.
Ja, und es sind ja nicht nur St. Pauli und Heidenheim, die hinter Bremen stehen, sondern danach kommen Gegner, die sich im unmittelbaren Tabellenumfeld des SV Werder befinden. Also von daher haben wir ja von Anfang an gesagt, das Spiel gegen die Bayern wird eine Durchgangsstation sein. Okay, dann mal Buddha bei die Fische. Am kommenden Sonntag, 17.30 Uhr, geht es also dann ans Millerntor. St. Pauli steht ja genauso mit dem Rücken zur Wand. Für mich riecht das ja nach einem Duell auf Augenhöhe. Siehst du, Stand heute eine Mannschaft, die klar im Vorteil ist in dieser Situation?
Ja, ich glaube sogar ein bisschen mental im Vorteil könnten sogar die Hamburger sein. Einfach aus dem Grund, weil natürlich bei St. Pauli ist von vornherein klar war in der Saison, es geht nur um den Klassenerhalt. Mhm. Ne? Also das ist das klare Ziel des Vereins gewesen. Noch ein Jahr erste Liga wäre schön. Wenn es nicht ist, dann gehen wir wieder in die zweite Liga und sind da halt der Kultclub, der da irgendwie am Millerntor so ein bisschen die zweite Liga aufmischt. Deswegen, ich glaube, mental ist der Druck vielleicht sogar ein bisschen geringer dort. Werder kommt halt eben jetzt so ein bisschen auch mit dem frischen Wind des Trainerwechsels. Das ist in Hamburg bislang nicht der Fall gewesen. Die haben jetzt auch 4-0 in Leverkusen verloren, da nicht wirklich bei gut ausgesehen. Die kommen jetzt auch nicht mit einer unglaublich breiten Brust da an. Und das könnte für Werder so ein bisschen die Chance sein, dass du trotz eben dieser Niederlage jetzt gegen die Bayern ein gewisses Selbstverständnis mitnimmst, dass du halt dagegenhalten konntest, dass du in Phasen sie wirklich ärgern konntest. Es wird halt aber darum gehen, an diesem Tag, es wird, glaube ich, kein schönes Fußballspiel für alle Beteiligten. Also ich glaube, da muss man vieles aushalten können. Es wird ein Nervenspiel werden. Und wer behält da die Nerven am Ende? Werder hat mehr Erstliga-Erfahrung im Kader. Dafür ist es eben wichtig, was ich eben betont habe, dass ein Stark zurückkommt, dass ein Akut zurückkommt, dass ein Jens Day nicht die fünfte gelbe Karte sieht, dass halt all diese Leute nächste Woche zur Verfügung stehen. Das tut schon mal gut. Und jetzt geht es halt darum, dann weiter darauf aufzubauen, eine gute Trainingswoche zu haben und halt dort eben wieder Tore zu erzielen. Wir drehen uns ja die ganze Zeit im Kreis. Wir können dir erzählen, was wir wollen. Wenn die am Ende es nicht schaffen, mal wieder Tore zu schießen, wer auch immer das ist, dann können wir nächste Woche hier genauso beide sitzen und sagen, ach Mensch, aber da waren auch gute Ansätze und gegen den Ball und alles mit dir. Es muss dieser Ball über die Linie, egal wie sie es anstellen.
Und ich habe auch einen tiefen Wunsch. Ich möchte einfach nächste Woche, also in dem Fall ist es ja dann Montagmorgen, aufstehen und einen Sieg besprechen. Ich möchte nicht zum, glaube ich, 13. Mal aufstehen und wissen, dass da nichts zu holen war. Ja, also das ist mein Plädoyer jetzt hier an die Mannschaft. Können wir gerne mal rüberschicken. Nein, Spaß beiseite. Also ja, wir alle haben es natürlich satt. Wir alle sind geduldig. Und ich würde einfach sagen, wir bündeln unseren Optimismus und schicken ganz viel Kraft Richtung Mannschaft, damit das was wird und endlich mal 3 Punkte am Ende stehen. So, für euch gilt, wenn euch dieser Podcast gefallen hat, lasst uns gerne eine Bewertung da. 5 Sterne Deluxe, darunter machen wir es nicht. Und wenn unter der Woche mal was ist, ihr wisst's ja, ne? Die 0160-98213x8 und die 4, das ist unsere Nummer. Lieber Bjarne, wie geht dein Sonntag noch weiter? Noch ein bisschen was Privates von dir?
Es wird tatsächlich erstmal noch gearbeitet. So privat wird es da gar nicht. Es ist ja jetzt am Tag danach häufiger mit Daniel Thun noch eine kleine Medienrunde für so 1-2 Bremer Journalisten irgendwie angedacht. Das, was man früher mit Horst Steffen nach den Spielen gemacht hat, findet mit Daniel Thun jetzt häufig ja an dem Tag danach statt. Deswegen da heute noch so ein bisschen was weggearbeitet wird, sozusagen nochmal geschaut wird, wie sieht er das Spiel irgendwie mit einem Tag danach? Wie schaut er selber auf Pauli jetzt in der nächsten Woche? Und danach wird es dann hoffentlich, es scheint bis jetzt die Sonne in Bremen, weil die letzten Wochen nicht ganz so häufig der Fall. Deswegen vielleicht tatsächlich nur irgendwie nochmal ein schöner Spaziergang, vielleicht wird nochmal gejoggt eine Runde, also so ein bisschen Sportausgleich. Wir wollen ja auch in Vorleistung gehen. Ne? Also wir wollen ja auch ein bisschen Sport machen, wollen ja auch ein bisschen was versuchen. Ich versuche einfach überall den Hebel anzusetzen gerade. Es fallen mir sonst nicht mehr ein, wie es mit Werder irgendwie bergauf gehen sollte. Deswegen einfach selber in Vorleistung gehen und einfach hoffen, dass die Mannschaft dann nachzieht.
Super, also ich sehe schon, dass sie dir gleich wie die Lemminge folgen. Ja, also das sind in der Tat vernünftige Kollegen, alle viel jünger und dann gehen sie am Wochenende auch noch joggen in ihrer freien Zeit. Gut, ich gehe jetzt raus auf die Straße. Ich bin nämlich im Rheinland und feiere heute den 3. Tag Karneval. Meine Stimme habe ich schon am Donnerstag verloren. Das lag weniger am Kölsch, denn mehr an den kölschen Liedern. Und genau da setze ich jetzt auch wieder an. Von daher...
Es darf einer von uns beiden unvernünftig sein. Immer in der Abwechslung, ja. Das ist nur wichtig. Also nächste Woche darf so ich da wieder unvernünftig sein. Nur, dass wir das dann beide, so ist gut dann. So wird ein Schuh draus.
Genau, und du weißt ja, am Aschermittwoch ist dann alles vorbei und dann 6 Wochen fasten und vernünftig sein. Ne? Von daher, ihr Lieben, macht's euch schön. Genau, egal, ob ihr joggen seid oder ob ihr es euch bunt macht. Ja. Danke dir, Bjarne, und auf bald.
Danke dir.
Bis dann.
Auf bald. Macht's gut da draußen. Ciao, ciao.